Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Quizfrage: Was verbindet folgende Personen der Zeitgeschichte? Bernhard Gimmick, Franz Beckenbauer, Christian Wulff, Helmut Kohl, Rudi Dutschke, Graf von Stauffenberg und. Die Lösung: Ihr Leben wurde verfilmt. Und zwar alles von diesem Mann hier. Herzlich willkommen, Nico Hofmann.
Ja, hallo.
Er ist der wichtigste Film- und Fernsehproduzent in Deutschland, Chef der traditionellen Produktionsfirma UFA. Welchen Titel würden Sie aussuchen, wenn Ihr eigenes Leben verfilmt würde?
Oh, das ist schwierig. Ich würde sagen, On the Road wahrscheinlich, weil ich ständig unterwegs bin. Das wäre der passende Titel.
Oder vielleicht Der Besessene?
Ja, Der Besessene stimmt auch, genau. Ein bisschen negativ, das stimmt auch.
Sind Sie davon besessen, Filme zu produzieren?
Ja, Besessenheit war mal. Ich finde, dass ich mit zunehmendem Alter etwas ruhiger werde, aber es gab sicher eine Phase in meinem Leben, 10, 15 Jahre, da würde ich von Besessenheit reden.
Ja. Kann ja auch was Positives sein.
Ja, es ist positiv manchmal, es kann aber dann auch rabiat werden, manchmal auch unangenehm. Ja.
Sie haben das auch übertrieben?
Ja, ich habe es sicher übertrieben. Also man entwickelt ja dann enormen Ehrgeiz, man versucht dann auch an die Stoffe, die zu zwingen manchmal. Manche Stoffe kann man nicht zwingen, vor allem wenn es um Biografien geht, kommt auch oftmals Widerstand. Ich bin gescheitert beispielsweise bei einer großen Hannelore Kohl-Spielfilmgeschichte mit den Söhnen, weil wir einfach nicht zusammengekommen sind. Da hat meine Besessenheit dann nichts genutzt.
Also Spielfilme mit zeitgeschichtlichem Hintergrund sind seine Spezialität. Dresden, Der Tunnel, Die Luftbrücke und natürlich Unsere Mütter, Unsere Väter. Und jetzt legt er ein Buch vor mit dem Titel Mehr Haltung bitte. Und dabei geht es nicht um Physiotherapie.
Nee, die habe ich auch manchmal nötig, weil ich es im Rücken habe. Haltung war für mich jetzt das zentrale Wort eigentlich der letzten 2 Jahre. Ist natürlich sehr stark beeindruckt gewesen von Trump, von den ganzen rechtspopulären, populistischen und auch populären Bewegungen. Es ist quasi eine Bestandsaufnahme meiner Filme, auch so ein bisschen Identitätssuche in meinen Filmen, aber auch eine Standortbestimmung, wie man mit Demokratien, wie man mit diesem Land eventuell umgehen kann.
Darüber reden wir später noch ausführlich.
HR1. Genau meins.
Wer das Lebenswerk von Nico Hofmann verstehen will, der muss sich mit dessen Eltern beschäftigen. Beide waren Journalisten, beide hatten den Nationalsozialismus erlebt, sein Vater als Soldat im Krieg, er hat dort auch schlimme Dinge erlebt. Und seine Mutter hat als Kind Adolf Hitler glühend verehrt, wie vermutlich viele Kinder, die in der Hitlerjugend aufgewachsen sind. Nur dass das in den meisten deutschen Familien eben verschwiegen wurde. War das bei ihm zu Hause anders?
Nee, das war nicht anders. Es ist ja jahrelang genauso verschwiegen worden. Also ich glaube, der erste Bruch, da mal drüber zu reden, ist entstanden über die Ehescheidung meiner Eltern, weil wenn man diese Ehescheidung dann mal tiefer betrachtet hat, kam natürlich unheimlich viel Geschichten aus der Vergangenheit mit hoch. Es kam eben auch das Kriegserlebnis meines Vaters mit hoch. Ich bin auch wirklich der Meinung, dass diese Generation extrem über diese Zeit geprägt ist. Ich sage mal, das ganze Thema Körperlichkeit, Sexualität ist bei meiner Mutter massiv geprägt über ihre Zeit im Dritten Reich, weil dieser ganze Körperkult, die Art und Weise, wie mit Körper umgegangen ist, natürlich Kinder geprägt hat. Und es war so ein Bruch in der Familie, dass über diesen Bruch eigentlich dann zum ersten Mal sowas wie ein Dialog über Familie und Familiengeschichte entstanden ist. Und die landet natürlich dann unweigerlich in unserer Familie, auch im Dritten Reich.
Aber eben dieser Dialog scheitert in den meisten Familien. Warum ist es bei Ihnen geglückt?
Ich weiß gar nicht, ob es so oft scheitert. Ich glaube, bei vielen Familien in meiner Umgebung erlebe ich im Moment, dass doch mit zunehmendem Alter der Eltern der Dialog dann doch geführt wird. Also ich merke bei meinem eigenen Vater, der jetzt 93 wird, da wird der Tod ja nun sehr spürbar und auch sehr nahbar. Interessanterweise, die letzten 2 Jahre geht es nur noch über Krieg und natürlich nur noch über seine eigene Erinnerung, wie er als junger Soldat mit 20, 21 Tod auch erlebt hat. Also diese Todeserfahrung von damals kommt jetzt nochmal, kann man sagen, nach 60, 70 Jahren hoch. Das ist irgendwo was sehr Beeindruckendes, aber natürlich auch was sehr Schreckliches, weil es natürlich mit Töten auch zu tun hat.
Ihr Vater hat getötet.
Mein Vater hat getötet wie viele andere Soldaten auch.
Ja. Ihre preisgekrönte Produktion, Unsere Mütter, Unsere Väter, geht also eigentlich auf die Auseinandersetzung mit Ihrem Vater und Ihrer Mutter zurück.
Ja, die geht ganz stark auf die Auseinandersetzung mit meinem Vater zurück. Geschrieben hat Stefan Kolditz, dessen eigener Vater Ähnliches erlebt hat. Und Stefan ist in der DDR groß geworden. Also das ist auch ein verrückter Moment in unserem Leben gewesen. Ich habe Dresden mit Stefan geschrieben. Und das ist dann wieder eine Geschichte, die uns beide verbunden hat, weil Nationalsozialismus für beide, egal ob West oder Ost, gemeinsame Geschichte ist.
Das heißt, es ist das Ziel, mit so einem Fernsehfilm eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen, kann man das sagen?
Das ist garantiert das Ziel und es ist auch garantiert gelungen. Also es war ja eine der kontroversesten Fernseherlebnisse der letzten Jahre. kontrovers in alle Richtungen. Also das hat ja zu einer wochenlangen Debatte über das Kriegserlebnis geführt mit Talkshows. Sigmar Gabriel trat bei Günter Jauch auf, der Spiegel hat einen Titel gemacht. Also man sieht daran, wie stark diese Themen auch tabuisiert waren, weil anders ist nicht erklärbar, warum es über Nacht plötzlich dann so einen wochenlangen Aufschrei gab um den Film.
Und was ich beachtlich fand, dieser Film ist in über 140 Länder verkauft worden. Das heißt, Sie prägen natürlich mit so einer Produktion auch ein bisschen das Bild, das man im Ausland von uns Deutschen hat.
Alle Produktionen der letzten Jahre haben das Bild eigentlich geprägt. Und es geht ja auch weiter so. Wenn Sie Tom Tykwer Berlin Babylon nehmen, was genauso hoch verkauft wird im Moment, gehört auch die Kudamm-Serie von uns dazu, die jetzt erfolgreich im ZDF in der zweiten Staffel lief, die auch in der ganzen Welt gezeigt wird, bei Netflix unter anderem. Charité gehört dazu. Ja klar, das prägt das Bild über das Land. Das prägt auch das Bild über Deutschland im Ausland. Das kann man gar nicht anders sagen.
Bei der schieren Menge, die Sie schon produziert haben, wissen Sie selbst überhaupt, wie viele Filme das schon sind?
Ich bin jetzt 20 Jahre bei der UFA, 20 Jahre bei Bertelsmann. Das sind jetzt insgesamt über 480 Produktionen. Und ich erinnere auch wirklich jeden einzelnen Film. Also wenn Sie mir jetzt einen Titel sagen, dann fällt mir auch diese zugehörige Geschichte.
Also erst als Regisseur, dann als Produzent, jetzt als CEO von UFA. Welche drei Filme sind Ihnen persönlich am wichtigsten?
Ich würde sagen, der wichtigste war der Beginn mit dem Tunnel. Das war damals diese Ost-West-Fluchtgeschichte mit Hanno Fersch und Nicolette Krebitz und Alexandra Maria Lara in ihren allerersten Rollen, muss man sagen. Also für Lara war das der Durchbruch auf dem europäischen Markt. Claudia Michelsen war es der Durchbruch. Sebastian Koch. Zweite wichtige ist garantiert der Turm, was ich mit Christian Schwocho gemacht habe, der bei mir studiert hat. Also der Turm war für mich nochmal eine unglaubliche Introspektion eigentlich in die bürgerliche Welt der DDR, die ich so gar nicht kannte. Und Christian aus der DDR kommend hat es auch, was er wollte, nur mit Schauspielern in Anführungszeichen aus der ehemaligen DDR realisiert. Das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, dass Nadja Uhl, Jan-Josef Liefers und alle, die mitgespielt haben, Claudia eigentlich ihre eigene Kindheitsgeschichte auch ein bisschen aufgearbeitet haben. Und der dritte wichtige ist sicher unsere Fehde, weil auch da die meiste Zeit und die meiste Lebensenergie reingesteckt war.
Nico Hofmann wusste offenbar schon sehr früh, was er will. Seine erste Pressekonferenz gab er mit 11 Jahren. Auch davon sieht man ein Foto in Ihrem Buch. Sie sitzen ganz entspannt am Mikrofon, lächeln in die Kameras. Was war das für ein Anlass?
Ja, das war eine Jugendveranstaltung der damaligen Mannheimer Filmwoche. Die Mannheimer Filmwoche war damals ein führendes Festival, war also wirklich eines der großen A-Festivals. Und die hatten quasi eine Junior-Veranstaltung, in der ich dann meine allerersten Super-8-Werke vorgestellt habe. Und das Foto ist quasi aus einer dieser Pressekonferenzen.
Wissen Sie noch, wie der Film hieß?
Der hieß Kapitän Frissell operiert. Das war eine Lesebuchverfilmung aus dem Benders Lesebuch unter Anleitung meines Deutschlehrers, der das natürlich unterstützt hat. Aber da war ich 11 oder 12.
Und das ist ein ernstzunehmender Film? Mit 11?
Der Film war durchaus, in meinem damaligen Leben war der durchaus ernstzunehmen.
Und Sie haben dann die Garage Ihrer Eltern zu einem Kino umfunktioniert. Da haben Sie diese Filme gezeigt und auch große Klassiker. Gegen Eintritt, versteht sich. Das heißt, Sie hatten offenbar auch schon als Jugendlicher eine kaufmännische Ader?
Ja, ich habe eine kaufmännische Ader entwickelt. Die musste ich auch entwickeln, weil später diese Filmvorführungen unheimlich teuer wurden, weil wir haben dann ganze Gemeindesäle angemietet. Also die konnte man dann auch wiederum nur bezahlen, wenn der Eintritt funktioniert hat. Also am Anfang war das bei mir in der Garage, zum Leidwesen meiner Mutter. Das fing ja dann an, wir brauchten dann 60 Sitzkissen, dann es wurde immer luxuriöser, die Leute wollten dann Sitze haben. Okay. Dann war der Projektor war unheimlich teuer, also es musste ein 16mm Projektor sein, der hat damals gebraucht auch 3.000, 4.000 D-Mark gekostet. Also es war quasi ein Abschreibegeschäft, aber es war jetzt nicht wirklich gewinnbringend.
Das ist ja das Außergewöhnliche am Beruf des Produzenten und das zeigt sich schon in Ihrer Kindheit. Er muss sowohl künstlerisch begabt sein, als auch kaufmännisch. Das empfinden ja viele eher als Gegensatz.
Also in vielen Entscheidungen ist es ja auch ein Gegensatz, weil ein Produzent am liebsten das ganze Geld natürlich für den Film ausgibt. Und mir hilft auch sehr, dass ich Regisseur war, weil ich als Regisseur extrem schwierig war. Also bei mir sind wirklich, ich sage das ohne Zynismus, auch Produktionsleiter rausgeflogen, entlassen worden. Ich war ein extrem schwieriger Regisseur. Auch übrigens beim Südwestfunk, wo ich angefangen habe, das war eine schwierige. Ich war nicht beliebt. Ich war künstlerisch beliebt, aber ich war im Haus.
Ich galt weg.
Naja, weil ich natürlich wahnsinnig, das hat mit der Besessenheit zu tun, weil man natürlich dann alles will, ne? Auch es genauso will, wie man es sich in den Kopf gesetzt hat. Und das geht massiv ins Geld. Und das ist ja mein tägliches Business im Moment auch. Sie haben jeden Tag riesige Verantwortung mit Budgetgrößen mittlerweile, die bei 20, 30 Millionen liegen. Und wenn Sie da nicht im Detail aufpassen, rutscht Ihnen so eine Produktion unheimlich schnell komplett ins Abseits. Also es ist eine schwierige Aufgabe.
Sie haben mal 4 Tage an einer Liebesszene gedreht.
Ich habe mal, das war mit Regina Ziegler, also nicht in der Liebesszene, sondern als Produzentin. Und die Regina hat es beispielsweise auch verstanden, was das bedeutet, weil sie die 4 Tage auch dann uns gelassen hat. Aber in der Tat, wir haben mit Götz-George, Corinna Harfouch komplette 4 Tage an einer Szene gedreht, wo im Drehbuch nur stand, die beiden schlafen miteinander. Und das hat dann quasi 4 Tage
der
gedauert.
Der Sex hat 4 Tage gedauert.
Der Sex hat nicht 4 Tage, der Sex fand gar nicht statt. Aber die Annäherung der beiden hat 4 Tage gedauert.
Ja. Verstehe. Ja. Als Sie 17 waren, haben sich Ihre Eltern scheiden lassen, haben Sie bereits erwähnt. Und Sie selbst haben aus dieser Katastrophe noch einen Film gemacht. Haben Ihnen da die Eltern nicht die Ohren langgezogen?
Die Trennung war ja früher, die Trennung verlief in der Pubertät, die verlief auch sehr lange, was ich auch schwierig fand. Ich finde es immer schwierig, wenn Eltern quasi diese Tragödie einer Scheidung über 3 oder 4 Jahre dann die Kinder miterleben lassen. Das war eigentlich wirklich, was ich auch jedem nur abraten kann, offen gestanden. Und der Film war 4 Jahre später, also die Scheidung war mit 13 und der Film war mit 17 und der Film war dann so eine Art von Psychotherapie, das war so eine Art von Verarbeitung dessen, was ich erlebt hatte als Kind. Ich würde mal sagen, meine Mutter hatte da gar nicht große Mitsprache, ob das stattfindet oder nicht. Aber es war ein wirklich extrem therapeutischer, extrem wichtiger Moment in meinem Leben. Also es war eine zwingend notwendige Reflexion über das, was ich erlebt habe. Und ich bereue das auch nicht. Ich finde den Film grauenvoll misslungen im Nachhinein, weil er extrem weinerlich ist, aber es war notwendig.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Ufa-Chef Nico Hofmann. Ein Riesenladen, die Ufa mit 100-jähriger Geschichte. Werden da auch Dinge produziert, die Sie selber eigentlich doof finden?
Ich muss die nicht doof finden, aber ich habe schon einen klaren moralischen Kontext, wie ich Sendungen bewerte. Das ist auch ein Riesenthema bei uns. Wir haben jetzt jahrelang bei Deutschland sucht den Superstar auch drüber geredet, wie geht man mit Kandidaten um, wie nimmt man Talente wirklich ernst, wie fördert man die wirklich. Wir haben jetzt gerade eine aktuelle Debatte über Zuhause im Glück, wo es darum geht, wenn Leute 100.000 oder noch mehr Geld annehmen für die Renovierung ihrer Wohnung, beutet man die dann aus oder gibt man denen dann wirklich was? Also ist die Sendung darüber eine Ausbeutung, was es für mich überhaupt nicht ist, weil wir haben sehr, sehr vielen Familien geholfen, viele Familien unterstützt. Aber es gibt immer wieder, egal was man macht, GZSZ, gute Zeiten, schlechte Zeiten, was alle wichtigen Diversity-Themen die letzten 2, 3 Jahre auch behandelt hat. Sie stehen immer sofort in einem moralischen Kontext.
Bauer sucht Frau, das Supertalent, GZSZ. Ja. Haben Sie Zeit, das alles zu gucken?
Ich kann nicht jede Sendung schauen, aber ich würde in Anspruch nehmen, dass ich mir von jeder Staffel, ich nenne jetzt mal Bauer sucht Frau, mindestens 2 oder 3 Episoden komplett anschaue. Also jetzt bei der neuen Staffel DSDS habe ich, glaube ich, 80% der Sendung wirklich gesehen.
Und die Ufa wurde ja auch im Nationalsozialismus instrumentalisiert. Sie hat übelste Propagandafilme gemacht, die bis heute verboten sind. Haben Sie sich das mal angeguckt?
Ich kenne die Filme alle, weil die waren Bestandteil der Filmhochschulausbildung in München. Das war eine hochinteressante Zeit, weil wenn man die ganzen Werke dieser Nazi-Zeit sich anschaut, man kriegt ein unglaubliches Stimmungsbild, ein erschreckendes Stimmungsbild über die Zeit. Das hat mich massiv beeindruckt, in einer ganz kritischen Art und Weise, weil ich einfach gesehen habe, was man mit Propaganda machen kann.
Wie ging es Ihnen, nachdem Sie diese Filme geguckt haben?
Ja, auf eine verrückte Weise habe ich mich meiner Mutter nochmal neu annähern können, weil ich verstanden habe, mit welchem Material sie groß geworden ist. Sie ist ja komplett indoktriniert gewesen, ausschließlich von Nazis. Und Hitler hat einen höheren Stellenwert gehabt, als die 14, 15 war, in der Kinderlandversteckung, als ihr eigener Vater. Also ich sag mal, ob mein Großvater gestorben wäre, wäre ihr wahrscheinlich nicht so nahe gegangen als der tatsächliche Tod Hitlers. Das sieht man auch in den Tagebüchern. Also wenn man überlegt, dass die 14, 15 Jahre nichts anderes in ihrem Leben erlebt hat als das, kann man sich vorstellen, wie heute auch Diktaturen funktionieren.
Jetzt ist Zeit für Ihren ersten Musikwunsch und der stammt aus einer Produktion, wo Sie gerade schon sagten, Sie sind stolz darauf. Mein kleines Herz aus Unsere Mütter, Unsere Väter. Erzählen Sie was zu diesem Lied.
Ja, das Lied hat Katharina Schüttler dann gesungen und das Lied war verblüffenderweise dann, kann man sagen, wochenlang Bestseller, was auch niemand versteht. Also es lief bei iTunes rauf und runter. Aber das hat diese Zerbrechlichkeit dieser Frauenfigur unheimlich gut aufgefangen. Und diese Zerbrechlichkeit heißt eigentlich, dass in dem Lied der ganze Untergang des Dritten Reichs eigentlich vorweggenommen war. Also so wie sie singt, wie Katharina es auch dann einstudiert hat, ist es quasi, wenn man so will, die Klammer von Unserer Mütter, Unsere Väter geworden. Und deshalb berührt mich das Lied auch heute noch.
Mein kleines Herz für Nico Hofmann.
Mein kleines Herz schlägt nur für dich, zählt die Stunden, bis du wiederkehrst, dann umarmst du mich. Mein kleines Herz.
Woher nimmt Nico Hofmann seine Filmideen? Viele zeitgeschichtliche Ereignisse sind schon verfilmt. Die Geschichte der Charité, die Flugzeugentführung von Mogadischu bis hin zum Rücktritt von Bundespräsident Christian Wulff. Vieles ist abgegrast. Geht Ihnen langsam der Rohstoff aus?
Der Rohstoff geht einem da nie aus, weil die Welt wird immer verrückter und es wird ja nicht besser. Ja? Also ich sag mal, der Rohstoff geht aber überhaupt nicht aus. Was sich wirklich verändert hat, ist die Art und Weise, wie wir erzählen. Ne? Wir haben früher sehr viel melodramatischer erzählt, sehr viel gefühliger, kann man auch sagen. Die Filme sind in den letzten Jahren wesentlich rougher geworden, wesentlich härter. Unsere Mütter, unsere Väter war da quasi ein Beispiel. Mogadischu gehört genauso dazu. Es war die erste Erzählmethodik zu sagen, kriegt man im Publikum 7-8 Millionen, auch wenn es sehr, sehr authentisch und sehr, sehr schmerzhaft erzählt wird. Und man kann sagen, ja, das geht. Also der Stoff geht einem nicht aus, aber die Art und Weise, wie man erzählt, verändert sich natürlich massiv.
Dann verraten Sie mal, wie Sie so einen Stoff finden. Also lesen Sie viel oder was machen Sie, um einen Stoff zu finden? Haben Sie Rechercheure?
Ja, wir haben nicht nur Rechercheure, ich habe vor allen Dingen eine Gruppe von Produzenten, die ununterbrochen mit Vorschlägen arbeitet. Wie eine Redaktion. Man kann sich das vorstellen wie eine Wochen- oder Monatsredaktion bei einer Zeitung, die wirklich dann in einer Redaktionskonferenz Stoffe auch bespricht. Also so ist es bei uns ganz genauso. Es sind Stoffvorschläge, die werden mit 10, 11 Leuten besprochen und man sagt, okay, lohnt sich das tiefer zu graben, gehen wir in eine Recherche rein. So Recherchen sind extrem teuer. Ich sag mal, Charité war eine Idee von Dorothee Schön. Das hat sie mir einfach als Vorschlag gebracht. Das war schon sehr, sehr ausbaldowert, wie sie sich das genau recherchiert hatte. Aber bevor wir das in der ARD präsentiert haben, haben wir dann nochmal über ein Jahr weiter recherchiert. Sie brauchten vor allen Dingen die Einwilligung der Charité. Wir haben eine riesige Unterstützung von der Charité erhalten. Aber bis so ein Stoff dann überhaupt mal präsentabel ist, damit ein Sender 8, 9 oder 10 Millionen Euro dafür ausgibt, vergeht schon mal fast ein Jahr. Und bevor sie dieses ganze Geld in die Hand nehmen in der Grundrecherche, muss erstmal eine Überzeugung da sein, wird es wirklich dann auch gesehen.
Diese Mischung von Fiktion und Realität, die stelle ich mir sehr schwierig vor, denn Sie waren ja bei den Privatgesprächen von Christian Wulff oder sonst wem nicht dabei. Trotzdem zeigen Sie eine Version, von der der Zuschauer glaubt, naja, so war es dann wohl. Aber vielleicht war es ja auch ganz anders.
Ja, das stimmt jetzt in dem Fall bei Wulff gar nicht, weil der Wulff-Film basiert ja auf dem, man kann wirklich sagen, Bestseller von den beiden Bildjournalisten Harbusch und Heidemanns. Und das war ja wirklich der Ablauf aus dem Blickwinkel der Bildzeitung und des Präsidialamts. Und zwar genau das, was die beiden Redakteure erlebt haben und was wirklich verbürgt war. Der Film ist jetzt interessanterweise komplett gescheitert in der Quote, weil die Zuschauer...
Ja,
der hatte die besten Kritiken, die ich jemals in meinem Leben wirklich gekriegt habe in den letzten 10 Jahren. Das fand jede Zeitung gut. Aber für die Zuschauer war das quasi eine Abbildung dessen, was sie ohnehin schon aus den Tagesthemen wussten. Die wollten lieber dann Bettina Wulffs Memoiren verfilmt haben. Die wollten quasi das Schlafzimmer sehen und nicht die politische Bühne. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen bunt illustriert, aber genau so ist es gewesen.
Vielleicht war Wulff jetzt das falsche Beispiel. Also wo können Sie die Gewissheit hernehmen, so war es?
Das kriegen Sie ja schon über Recherche raus. Also Sie haben, ich nehme jetzt mal Wulff. Ne? Also Bettina Wulff hat so viele Interviews für ihr Buch gegeben. Und die Interviews waren so ausführlich, dass man im Grunde genommen das Buch von ihr gar nicht mehr kaufen musste. Also jetzt als Rechteinhaber. Sie müssen ja die Bücher dann wirklich auch als Rechteinhaber kaufen. Wobei mich das Bettina Wulff Buch, was ich kaufen wollte, nur interessiert hat, um eben auch diese Facette nochmal im Film abzudecken. Und nachdem sie nicht verkauft hat, sie wollte nicht verkaufen, was auch zu respektieren ist, habe ich mich komplett dann quasi auf die journalistische Ebene und habe dann gesagt, okay, dann mache ist aus dem Blickwinkel der beiden Redakteure, die das Ganze ja nun auch sehr stark ins Laufen gebracht haben und verwende alles, was an Material da war. Und es ist massiv natürlich Material da gewesen, auch über den Prozess. Es war ja quasi Open House. Sie konnten quasi jede Bewegung im Grunde genommen im Prozess durch die Unterlagen nachstudieren.
Und wie fand die Familie Wulff diesen Film?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass er...
Sie haben nie mit denen drüber gesprochen?
Nee, ich glaube es nicht, aber es gibt einen Indiz. Christian Wulff hat mir dann mit einer Visitenkarte ein Jahr später, hat er dann selbst ein Buch geschrieben, das hat er mir dann geschickt. Und ich glaube, dass er durchaus respektiert, wie sehr ich mit ihm und in welcher Respektsbeziehung ich mit ihm in dem Film auch umgegangen bin. Also Karl Wiesinger hat ihn ja gespielt und es geht ja nicht um eine Verdammnis. Es geht eigentlich um eine Systematik zu zeigen, wie Presse arbeitet, wie Presse reagiert und wie er in diesem speziellen Fall im Bundespräsidialamt reagiert. Hat. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir das Ganze dargestellt haben, dass das sehr, sehr respektvoll abgegangen ist.
Nico Hofmann ist ein gefragter Mann im deutschen Filmgeschäft. Wie war er so drauf, als er noch nicht in dieser Position war? Das kann uns jetzt dieser Herr am Telefon erzählen. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Hallo, guten Tag.
Jetzt bin ich schon mal gespannt.
So schnell kann er Sie nicht erkennen.
Nee.
Sie müssen ihm eine kleine Hilfestellung geben. Haben lange nicht gesprochen, oder?
Jein. Also wir haben uns Jahrzehnte nicht gesprochen und aber im Februar ganz kurz. Nach den Jahrzehnten zum ersten Mal.
Es scheint jetzt noch spannend. Nicht. Sie haben es noch nicht kapiert. Sie haben sich auf der Berlinale gesehen.
Genau, und zwar war das beim HFF-Empfang.
Ah, okay.
Am Telefon ist der Regisseur Matthias Allary.
Das ist wunderbar.
Genau. Und viel besser noch, er ist ihr ehemaliger WG-Mitbewohner. Anfang der 80er Jahre haben sie in München zusammen gewohnt. Und darüber wollen wir jetzt reden. Wie ging es damals in der WG zu?
Ja, Matthias,
wie ging es damals zu? Ja, wir waren irgendwie so ein bisschen so Außerirdische, weil wir gegen alles und jedes protestiert haben.
Gegen was haben Sie denn da protestiert? Stimmt. Politisch oder gegen die Hochschule oder das Leben oder was?
Alles.
Alles. Alles.
Also in fast jeder Richtung. Also ich glaube, wir haben protestiert gegen die Hausverwaltung von dem Apartment, in dem Nico am Anfang gewohnt hat.
Das stimmt, ja.
Mit so spannenden Dingen wie Semmelknödel, die wir in den Aufzug gehängt haben,
stimmt.
Und Ähnliches getan.
Das stimmt.
Wir haben protestiert natürlich gegen die HFF, gegen Professoren, die nie in ihrem Leben einen Film gemacht haben. Also es gab ganz viele Dinge. Einer unserer, glaube ich, visuell eindrucksvollsten Proteste war ein 35mm Film, wo wir gemeinsam, ich glaube, auf irgendeinem Weiher, auf einem bayerischen See, eine Filmrolle rituell versenkt
das
haben.
Stimmt, ja. Stimmt, genau. Weiß noch mehr als ich, das stimmt alles, ja.
Also da warst du, glaube ich, sehr, sehr weiß geschminkt, Nico,
ich
und
weiß,
hattest
ja.
Irgendwie so einen schwarzen Traueranzug an.
Ja, das
und
stimmt.
Ich weiß gar nicht, ob ich das hier alles ausplaudern
ja,
darf.
Ja, nur zu, nur zu. Ich sag mal, was mich mit Matthias, was wirklich entscheidend ist, es hat zu tun, was wir vorhin gesprochen haben. Matthias und ich haben in einer ganz, ganz entscheidenden, ich würde mal sagen, Findungsphase unseres Lebens zusammen gewohnt und zusammen gearbeitet. Also ich habe Matthias kennengelernt, weil ich für ihn Ton gemacht habe und er für mich und umgekehrt. Also wir haben uns wirklich über die Arbeit kennengelernt und was Matthias beschreibt, stimmt genauso. Wir waren in einer extremen Findungsphase, wir waren wirklich extrem kritisch, weil gewisse Bedingungen auch absolut nicht funktioniert haben, das muss man wirklich sagen. Also Matthias war ja damals schon ein extrem spannender, interessanter Regisseur. Matthias hat übrigens auch, würde ich für dich in Anspruch nehmen, mein Lieber, dass du auch sehr viel Biografisches auch mitverarbeitet hast, wir beide, glaube ich, im Leben. Aber die Schule
ja,
selbst...
Du hast mich dazu angestachelt. Also du hattest damals schon ein unglaubliches Interesse am Echten, am Wahrhaftigen, an dem, was jeder so in seiner Biografie mit sich schleppt und hast mich also nahezu aufgehetzt. Mensch, erzähl das, mach darüber einen Film.
Das kann sein.
Jetzt interessiert mich natürlich noch Ihr WG-Leben damals. Zwei Jungs in einer WG, wie war das so mit Putzplan, Kochen, Abspülen?
Ich hatte das kleinere Zimmer. Und Matthias war ein exzellenter Koch.
Also das muss man vielleicht dazu sagen, diese WG war so ein richtiger Nukleus für junge Filmemacher.
Stimmt.
Da waren ja permanent irgendwelche Freunde, Newcomer, was auch immer, waren irgendwie in dieser Küche zu Gast und wir haben ständig irgendwie Pläne geschmiedet, was alles passieren muss, dass der deutsche Film anders und besser wird.
Das stimmt, absolut.
Auch aus und dieser, nebenbei haben wir gegessen.
Das stimmt.
Auch aus dieser Zeit ist ein Foto in Ihrem Buch und man sieht, einen Friseur hatten Sie damals offenbar beide nicht.
Das war die Zeit. Wir werden kein Friseur, ich nicht, ne.
Wie würden Sie ihn sonst so charakterisieren vom Typ her? Wie war er damals?
Also, wie gesagt, kämpferisch immer schon. Was ich bewundert habe, also wo wir anderen uns gar nicht getraut haben, das hat er also mit links gemacht, nämlich einfach Leute angesprochen. Hier, ich habe ein tolles Projekt und ich brauche da irgendwie ein Geld und eine Finanzierung. Also Leute aus Förderungen oder irgendwelche Fernsehredakteure etc., also wo es bei mir Jahre gebraucht hat, bis ich mich zum ersten Mal getraut habe, solche Leute anzusprechen, da hat Nico das also ganz schnell schon gemacht und hatte also immer schon ein ganz tolles so organisatorisches Talent. Wie bringe ich Dinge auf die Spur?
Und das hat er dann noch ausgebaut. Der Regisseur Matthias Allary in HR1. Herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen was über Ihr WG-Leben erzählt haben.
Sehr gerne.
Tausend Dank.
Tschüss.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Kaum jemand produziert so viele Filme in Deutschland wie Nico Hofmann mit der Firma UFA. In Ihrer Firma gibt es ein eigenes Kino. Gehen Sie auch eigentlich mal privat ins Kino, so mit Eintrittsgeld?
Ja, ich gehe dauernd. Ja? Ja, klar. Ich gehe ständig, weil ich muss es ja auch. Also ich genieße auch das Kino. Also das ist ein spezieller Moment, auf einer großen Leinwand zu schauen. Ja, ich gehe extrem viel, auch mit meinen Studenten. Wir gucken eigentlich ständig.
Sind Sie dann Popcorn-Esser oder nerven die Popcorn-Esser?
Mich nerven die Popcorn-Esser, weil nach wie vor ist dieser dunkle Raum für mich eine Art von Heiligtum, wo ich auch die Ruhe will. Also ich gehe da auch sehr sensibilisiert rein. Ich tue weder Popcorn essen noch schmeiße ich Cola-Büchsen rum. Ich will da wirklich meine Ruhe. Also das ist, ich finde es auch schwierig in Amerika, wenn ständig rein rausgegangen wird, weil die Amis gehen ja wirklich also ununterbrochen rein und raus. Ich brauche die Ruhe. Also ich will auch wirklich dieses Gefühl haben, dem Film ausgesetzt zu sein. Und es geht auch nur mit einer gewissen Sensibilisierung.
Wann haben Sie zuletzt im Kino geweint?
Gab's das? Wann habe ich das letzte Mal im Kino geweint?
Gab es das überhaupt?
Oder ich weine wahnsinnig schnell auf dem Stand.
Ja, achso, ja, dann
20, damit. 20, 30 Beispiele ein. Also letztes Mal, wo es mich wirklich gerissen hat, war bei 24 Wochen von der Anne Berrachet. Der Film haut mich wirklich weg. Und es ist eine Studentin von mir, die dermaßen intensiv das dann erzählt.
Da geht es um eine Abtreibung.
Es geht um eine Abtreibung, eigentlich wie man mit Behinderungen, wie man mit, ja, mit dem Leben überhaupt umgeht. Und Julia Jentsch und Björn Mädel haben das dermaßen intensiv gespielt.
Dass die Ärzte das, sind echte Ärzte.
Sind echte
ja,
Ärzte.
Und das ist furchtbar, ja. Der furchtbare ja. Film. Und sind Sie auch mal rausgegangen aus dem Film, weil Sie sich geärgert haben?
Ich gehe ganz oft raus. Also ich muss ganz klar sagen, ich habe so eine Toleranzschwelle von 35 Minuten, wenn es mich dann definitiv auch noch ärgert, dann gehe ich raus. Ich bin auch schon während der Berlinale, wo ich leider dann in der Mitte der Reihe saß, raus. Ich bin mal ganz schlimm raus mit Maria Furtwängler aus einem Film mit Nicole Kidman, weil wir fanden das so schrecklich und hatte das ganze Publikum das als mega arrogant empfunden, dass wir in Anwesenheit von Nicole Kidman rausgegangen sind. Ich fand den Film grauenvoll.
Wir haben schon drüber gesprochen, als Produzent muss man viele Talente haben, ein Geschäftsmann sein, man muss verhandeln können, man muss ein Gespür haben für Stoffe. Da ist der HR1-Fragebogen bestimmt ein Klacks für Sie. Heute ausgefüllt von Nico Hofmann. Mein schönstes Privileg als UFA-Chef ist?
Viele Menschen kennenzulernen und diese Begegnung, die gibt mir viel.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Ja, der Preis wechselt ja ständig. Ein halbes Pfund Butter, ich war 2,39.
Meine schönste Reise war?
Nach Vietnam letztes Jahr. Ich war total überrascht von Vietnam, über die Schönheit auch. Politische Auseinandersetzung fand ich mit die spannendste Reise.
Und das war eine Recherche oder war das privat?
Nee, es war privat.
Tatsächlich?
Ja, war privat. Mhm. Aber es war hochinteressant. Ja.
Stolz bin ich darauf?
Die UFA in diesen Zeiten auch gerade im Bereich Diversity nochmal völlig neu zu gestalten.
Mein Lieblingsessen?
Spaghetti mit Tomatensauce. Übrigens gleich mit Bernd Eichinger. Bernd Eichinger hat ununterbrochen Spaghetti mit Tomatensauce gegessen. Wahrscheinlich ist das die Prägung von ihm, aber das ist in meinem heutigen Leben leider auch noch so.
Ich hasse es, wenn?
In der Sicherheitskontrolle am Frankfurter Flughafen zu stehen, nachdem der Frankfurter Flughafen seit gefühlt 20 Jahren die Sicherheitskontrolle nicht in den Griff kriegt.
Glück bedeutet für mich?
Mit dem Boot über den Wannsee zu fahren mit möglichst vielen Freunden.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass ihr Wert nicht wirklich überall verstanden wird, schon gar nicht von Rechtspopulisten.
Bereut habe ich.
Was habe ich bereut? Ich habe vieles bereut.
Okay.
Ich habe vieles bereut, also weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
In
meiner ganzen Lebenslinie würde ich sagen, habe ich gar nichts bereut. Aber es gibt in den Details, gibt es viele, viele Entscheidungen, wo ich denke, hätte ich damals nur dies und jenes getan. Im Business eigentlich ununterbrochen jedes Jahr.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Mit Angela Merkel, weil ich die total spannend finde.
Ihr Leben für Film?
Niemals, weil ich glaube, dass das absolut völlig uninteressant ist.
Uninteressant?
Ja, absolut. Ich wüsste überhaupt nicht...
Die Frau findet sie spannend, aber als
ich
Film
wüsste,
doch nicht.
Ja, ist genau, ich würde sie jetzt, wenn Sie jetzt der Produzent wären, würde sie fragen, was ist jetzt hier der Kern? Ja? Also was wollen Sie da erzählen? Also die Aneinanderreihung, ich nehme mal ein Beispiel Siegfried und Roy. Ne? Ich mache gerade Siegfried und Roy. Das Spannende sind die beiden. Das Spannende ist nicht die Show in Las Vegas. Aber sie brauchen einen Nukleus und bei mir, ich wüsste keinen Nukleus. Ja.
Peinlich war mir zuletzt...
Ein Auftritt von dem amerikanischen Botschafter, weil ich bin eine halbe Stunde zu spät von dem neuen Botschafter bei einem Abendessen, wo ich in der Mitte neben ihm und seinem Freund saß. Und ich musste nach einer halben Stunde wieder weg, weil ich meinen Bertelsmann-Vertrag verhandelt habe. Und ich saß genau zwischen den beiden und Ursula von der Leyen hat die Rede gehalten. Ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Es war unfassbar peinlich und habe mich überall entschuldigt.
Der Glaube.
Spielt eine ganz zentrale Rolle. Ich habe ja viel in der evangelischen Kirche gemacht. Ich war Lutherbotschafter letztes Jahr. Glaube füllt mich und erfüllt mich und ist ein ganz zentraler Bestandteil von meinem Leben.
Ich habe Angst vor?
Offen gestanden weiterer Verrohung dieser Welt in puncto Egoismus. Also was mich am meisten beschäftigt, ist eigentlich dieser um sich greifende Mega-Egoismus überall.
Treue.
Für mich ganz entscheidend. Also auch gegenüber Mitarbeitern, auch wie Mitarbeiter mit mir umgehen. Also ich würde sagen, das zentrale Wort in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen.
Mein Lieblingsfilm.
Ja, habe ich natürlich jetzt auch ganz viele. Ich habe vorhin La Luna erwähnt von Bertolucci. Das ist eigentlich wirklich mein Lieblingsfilm, weil er erzählt eine schwierige Mutter-Sohn-Beziehung und war in einem bestimmten Zeitpunkt zu meinem Leben, wo ich meine Exzesse mit meiner Mutter hatte. Ich habe den Film, glaube ich, 200 Mal gesehen. Meine Mutter musste ihn auch, glaube ich, 100 Mal anschauen. Also, nein, ich übertreibe, vielleicht 5 Mal angeschaut. Aber der Film hat mich in der Tat, das ist ein einziger Film, der mich bis zum heutigen Tag, ich kann jede Sequenz und es hat mich total weitergebracht.
Kitsch ist für mich...
Kitsch ist für mich meistens völlig falsch definiert, weil es wird mittlerweile alles Mögliche mit Kitsch definiert, was gar kein Kitsch ist. Ne? Also eine Debatte über Kitsch, gerade im Fernsehbereich, würde ich wahnsinnig gern mal führen. Das Wort wird ununterbrochen missbraucht.
Götz-George.
Eine zentrale, wenn nicht gar die zentralste Person in meinem Leben. Als Regisseur würde ich sagen, habe ich von Götz alles gelernt. Also alles, was ich über Schauspielerei weiß, über auch Besessenheit, über Leidenschaft, kommt aus der langen Berufserfahrung mit ihm. Das waren mindestens 6, 7 Jahre und dann aus einer wirklich sehr, sehr langen Freundschaft, die er dann gemündet hat in die Produktion George über seinen eigenen Vater, was für ihn, glaube ich, der wichtigste Film jetzt auch war, die letzten 10 Jahre. Also eine lange, lange, intensive und für mich natürlich schmerzhaft jetzt durch seinen Tod beendete Männerfreundschaft.
Der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Nico Hofmann. Herzlichen Dank.
HR1. Genau meins.
Man weiß nicht viel Privates über Nico Hofmann, entweder weil er sein Privatleben sehr schützen will oder aber weil es vielleicht gar nicht so viel Privates gibt. Kann das sein? Leben Sie ausschließlich für die Arbeit?
Also ich habe in meinem Privatleben in der Tat wenig vorzuweisen, ne? Weil ich lebe wirklich für die Arbeit. Darunter leide ich übrigens auch. Also das ist nicht glücklich machend. Also ich sag mal, je älter ich werde, man hat Phasen im Leben, gerade wenn es erfolgreich verläuft, wo man da überhaupt nicht mehr drüber reflektiert. Wenn man älter wird, ich merke jetzt wirklich in meinem Umfeld, wie stark mir eine Partnerschaft fehlt. Das ist wirklich so. Ich muss aber auch sagen, dass ich die letzten 20 Jahre absolut überhaupt nicht bereit dafür war. Also ich habe wirklich mein Leben unglaublich selbstzentriert gelebt. Ich habe wirklich für die Firma gelebt, für meine eigenen Filme gelebt. Es geht auch wunderbar, weil man natürlich dann die Freundschaften, die sich rausbilden, sind ja doch sehr weitführend. Wenn man über große Projekte, ich nehme mal Maria Furtwängler, wenn man über lange Zeit zusammenarbeitet und dann an wirklich elementaren Themen auch arbeitet, auch für den Schauspieler, entsteht eine ganz, ganz tiefe Freundschaft. Und es entsteht natürlich in meinem Umfeld ein großer Bereich, wo ich sagen würde, im beruflichen Umfeld sind so starke Freundschaften entstanden, dass mir das Alleinesein gar nicht aufgefallen ist. Ne? Mhm. Aber je älter man wird, ich merke ganz klar, dass mir eine wirklich intime, klare Beziehung, die jetzt auch nochmal im Alter eine Rolle spielt, also mit der man eine Partnerschaft, mit der man auch im Alter älter werden kann, das fehlt mir zusehends. Mhm. Mir fehlen offensichtlich auch die Kinder, das ist ganz klar. Ich sehe in meinem Freundeskreis, ich sehe bei meiner Schwester die Kinder und das habe ich jahrelang verdrängt und wenn man älter wird und da ist schlussendlich gar nichts. Es sind meine Studenten da und meine Filme und jetzt kann man sagen, ja okay, super, immerhin das, ja. Aber es ist für mich ein ganz zentrales Thema im Moment, wie das weitergeht.
Also einerseits ist es eine positive Aussage, weil Ihr Beruf so erfüllend ist, dass Sie quasi auch Freundschaften im Beruf haben, die ganz wichtig sind und die Sie tragen. Aber Sie haben niemanden, wo Sie sagen, jetzt will ich über alles reden, außer über Film.
Ich habe ganz intensive, starke Freundschaften, das habe ich. Also Gott sei Dank, es sind 3, 4 Menschen in meinem Leben, wo ich wirklich weiß, in Stunden der Not kann ich hingehen. Aber das offensichtlich ersetzt es ja nicht die sexuell erfüllte Partnerschaft mit jemandem, mit dem sie älter werden. Ne? Mhm. Und ich kann nur sagen, ich habe das jahrelang überhaupt nicht zu meinem Thema gemacht. Also ich habe jahrelang, ich kann wirklich 20 Jahre gelebt und fand das alles irgendwie wahnsinnig beglückend. Ich fand es beglückend, dauernd hin und her zu chatten. Ich fand es beglückend, meine Studenten zu haben. Ich fand es beglückend mit der UFA. Ne? Also es wird ja da nie hinterfragt. Und jetzt, wo Sie ein bisschen zurücktreten können, wo Sie quasi auch als Chef des Ganzen einen etwas mehr Draufblick natürlich auch haben, entstehen andere Lebensfragen. Das hat auch ganz sicher mit Lebensalter zu tun. Ich werde in 2 Jahren 60, das ist ein, mag man so dahinreden, aber es hat eine Auswirkung auf mich.
Sie sitzen oft alleine vor dem Fernseher zu Hause und gucken sich die Ausstrahlung Ihrer eigenen Filme an. Dabei haben Sie die ja schon 100 Mal gesehen, Sie kennen die doch in- und auswendig. Was wirkt da anders, wenn er im Fernsehen läuft?
Nee, ich gucke die an, wenn sie dann ausgestrahlt werden.
Das meine ich ja.
Ich sitze jetzt nicht da und gucke jetzt die letzten 20 Jahre meine Filme an.
Nein,
das klingt jetzt so, als ob ich jetzt jeden Abend da sitze und mich ergötzen mal.
Ganz so schlimm ist es nicht, nein.
Ich kann jetzt sagen, warum. Weil der Moment der Ausstrahlung, es ist der Tag, das Wetter, das gesamte Klima der Woche. Also man mag darüber schmunzeln, aber Zuschauer entscheiden wirklich spontan um 20.15 Uhr, ob sie gucken oder nicht. Und das hat einfach zu tun mit der Verfasstheit des Tages. Man merkt an einem Abend, wenn man vor dem Fernseher sitzt, switcht dann auch ins Konkurrenzprogramm. Also ich gucke mir dann wirklich live an, welche Palette an Möglichkeiten in der jeweiligen Stimmung hat deutsches Publikum und mache dann mir an dem Abend durchaus eine Prognose, wie es läuft oder nicht. Da liege ich irgendwie selten falsch.
Das heißt, die Quote ist dann das Wichtige am nächsten Tag.
Die Quote ist die Bezahlwährung, in der wir arbeiten. Und ich gebe nicht alles auf die Quote. Aber interessant ist jetzt bei einer Serie beispielsweise, wie die Quote verläuft.
Und die Quote ist wichtiger als die Kritik?
Für mich selbst ist es immer ein Zusammenspiel aus eigenen Empfinden, aus der Kritik, aus der Quote. Und meistens muss ich wirklich sagen, bei den wichtigen Filmen deckt sich das irgendwie auch immer.
Sie schreiben in dem Buch, manche besonders unfaire Kritiken können Sie bis heute, bis in die letzte Zeile auswendig zitieren. Wirklich?
Es gibt ja Kritiker, die ein ganzes Leben lang über einem schreiben. Ich sage mal, Michael Hahnfeld von der FAZ, der kennt mich wirklich jetzt ewig. Ne? Und wenn der schreibt, nehme ich das extrem ernst, weil es jemand ist, der mit mir auch als Mensch, als Künstler in einer gewissen langen Zeit, die er mich kennt, das auch einordnet. Also wenn der mich verreist, weiß ich, dass er das mit all seiner Integrität auch dann wahrscheinlich berechtigt tut. Ja? Aber das ist wirklich interessant für mich, wie dann ein Film nochmal in Betrachtung der ganzen Arbeit, die jemand von mir kennt, eingeordnet wird. Und ich muss immer wieder sagen, oftmals stimmt es dann auch. Ja? Deshalb kann ich gewisse Kritiken in der Tat auswenden.
Es klingt ein bisschen verletzlich, oder?
Ich bin extrem verletzlich, klar. Ich bin auch extrem verletzlich, wenn es nicht läuft.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Sie wirken recht sportlich. Wie halten Sie sich fit?
Ich bin im Moment überhaupt nicht sportlich, weil ich jetzt offensichtlich Rückenschmerzen hatte und die ganze Zeit im Flugzeug saß. Ich gehe unheimlich viel schwimmen. Also man kann im Wannsee wirklich toll schwimmen, weil das Wetter natürlich so toll war. Wannsee hat 25, 26 Grad gerade das Wasser. Und ich habe in der Tat meine Wohnung komplett vollgebaut mit Fitnessgeräten. Ich benutze jeden Tag 2 Stunden, wo ich aufs Laufband gehe. Ich habe mein Trimfahrrad jetzt gekauft. Das brauche ich absolut, auch um runterzukommen.
Ernähren Sie sich gesund? Können Sie kochen?
Ich kann überhaupt nicht kochen, ich ernähre mich aber relativ gesund. Ich esse für mein Leben gern Sushi, was bei mir Gott sei Dank in Charlottenburg um die Ecke ist. Ich versuche mich einigermaßen gesund zu ernähren, weil wenn Sie so viel reisen, wenn Sie in so unterschiedlichen Zeitzonen unterwegs sind, das schlägt dann nach einem Vierteljahr brutal rein. Das muss ich wirklich sagen, vor allem die Zeitumstellung schlägt rein, wenn Sie da nicht aufpassen. Das habe ich auch schon gehabt, einen riesen Burnout gehabt vor 4 Jahren. Also das schlägt so rein, dass Sie das dann irgendwann spüren. Das merken Sie einfach am ganzen Körper, dass was nicht stimmt.
Was haben Sie gelernt aus diesem Burnout?
Ja, auf sich aufzupassen. Also dass eine gewisse Überreizung an Terminen auch nicht loslassen können. Ich kann wesentlich besser loslassen als früher. Ich kann auch mal wirklich dann 2-3 Stunden komplett abschalten. Das ist dann vorzugsweise, kann man sagen, zwischen 17 und 20 Uhr, bevor der Abend wieder weitergeht. Aber ich brauche das wirklich.
Nein sagen war schwer für Sie.
Es war nicht nur schwer, ich habe es schlichtweg nie gemacht. Ich habe es quasi an mich gezogen, dann ununterbrochen. Und dieses Weglegen können, auch Handy mal weglegen können, klingt jetzt so lapidar, das war wirklich ein Prozess in meinem Leben.
Jetzt haben wir den nächsten Musikwunsch für Sie. Rosenstolz, da schau her. An wen oder was denken Sie bei diesem Titel?
Nee, das habe ich natürlich produzentisch bewusst gewählt, weil es geschieht nicht.
Jetzt kommt die große Private.
Naja, erstmal bin ich mit beiden befreundet, weil wir wohnen Dach an Dach. Also Ulf und Peter wohnen bei mir genau gegenüber. Wir grillen gemeinsam. Wir haben uns über die Begegnung auf den Dächern kennengelernt, weil ich quasi auf ihren Balkon gucke und sie auf meinen.
Ah.
So begann das Ganze. Aber warum ich es jetzt wirklich ausgewählt habe? Wir machen ein großes Musical. Also die beiden haben Romeo und Julia neu verfasst, kann man sagen. Hatten eine wunderbare Performance letztes Jahr on stage, haben sie selbst produziert und ich war so wirklich völlig begeistert, habe ich übrigens auch geweint. Ich war so völlig begeistert von dem Musical, dass wir das jetzt gemeinsam als großen Kinofilm machen und wir sind auch sehr, sehr weit schon. Die Drehbücher sind jetzt gerade in Vorbereitung und ich bin extrem eng mit den beiden befreundet und die Musik von beiden, kann man sagen, hat mich auch mein Leben lang begleitet. Die gibt es ja schon lange und so habe ich das rausgewählt. Ja.
Diesen Titel habe ich lange nicht gehört. Rosenstolz mit Lass es Liebe sein für Nico Hofmann.
Hast du nur ein Wort zu sagen, nur ein Gedanken, dann lass es Liebe sein. Kannst du mir ein Bild beschreiben mit deinen Farben, dann lass es Liebe sein.
Mehr Haltung bitte. Das ist für eine Autobiografie ein ungewöhnlicher Titel. Es ist eben auch keine wirkliche Autobiografie. Nico Hofmann, wie würden Sie denn diese Haltung beschreiben?
Ich würde sagen, ich habe probiert, über die Arbeit an meinen Filmen sehr, sehr ehrlich darzustellen, wie ich selbst in meinem Leben zu einer Art von Auseinandersetzung, man kann es auch Identität nennen. Identität ist ja was ständig sich auch verändert, muss man auch mal dazu sagen. Und ich habe da eine Überleitung versucht zu sagen, was bedeutet es eigentlich in die momentane politische Debatte? Also wie wollen wir eigentlich miteinander leben? Und der Auslöser, muss man wirklich sagen, war die Gauland-Höcke-Debatte letztes Jahr. Es war wirklich dann Höcke mit Mahnmal der Schande, mit dieser Relativierung deutscher Geschichte. Gauland, ich habe ja bei Gauland das Gefühl, er sondert jetzt solche Texte quasi systematisch alle 3 Monate ab, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erreichen. Es ist einfach auch, da bin ich mit Steinmeier einer Meinung, es ist absolut unterirdisch zu sagen, das Dritte Reich war ein Fliegenschiss der Geschichte. Also es ist deshalb völlig daneben, sowas zu sagen, weil Millionen von Menschen von dieser Dritten Reichsgeschichte in ihrem Leben massiv beeinflusst sind. Ob das meine Eltern sind, ob das jüdisch Verfolgte sind, ob das Menschen in Tel Aviv sind, die ihre Angehörigen verloren haben und so weiter und so fort. Also dann zu sagen, es ist ein Fliegenschiss unserer Geschichte, hat sowas von überhaupt nichts mit Identität zu tun. Sowas zu sagen, ja, das Dritte Reich haken wir jetzt ab, in 10 Jahren haken wir wahrscheinlich einen Mauerfall ab und wir haken auch die DDR ab. Das geht ja so nicht. Das sind ja integrale Bestandteile unseres Lebens, ob wir wollen oder nicht. Und das Buch versucht einfach eine Art von Spurensuche in meinem Leben und es versucht klarzumachen, was Haltung sich auch in einem ständig verändernden politischen Betrieb eigentlich bedeutet.
Wobei, wenn jemand auf eine Pegida-Demo geht, dann ist das ja auch der Ausdruck einer Haltung, nur halt nicht ihre Haltung.
Das ist ja auch zu respektieren, aber genauso ist zu respektieren, dass ich meine Haltung äußere. Also ich leide ja wirklich drunter, dass ich zu einer Branche gehöre, die sich manchmal überhaupt nicht äußert. Wenn Sie in Amerika es anschauen, wo Hunderttausende von Frauen nach der Trump-Wahl auf die Straße gehen und erstmal sagen, wir als Frauen fühlen uns von diesem Präsidenten erstmal nicht gewertschätzt, ja? Angeführt in Los Angeles ganz, ganz stark durch die sogenannte Hollywood-Community, die einfach sich politisch auch äußert. Und es fehlt mir in diesem Land, dass wir uns hier, ob es der Fernsehbereich ist, die Künstler sehen, es ist hier immer noch irgendwie so dieses Usus zu sagen, nee, lieber nicht und dann werde ich irgendwo hingesteckt und es wird irgendwie weiterverwendet gegen mich und irgend so ein Quatsch. Also es ist überhaupt nicht meine Attitüde. Ich bin der Meinung, dass wir wirklich mit einer Haltung, gerade in meinem Beruf, dass wir wirklich Haltung zeigen müssen. Also das ist genauso zu respektieren wie jemand, der auf eine Pegida-Demo geht.
Sie schreiben, wir müssen miteinander reden, auch mit der AfD, aber bitte keine Scheindebatte, sondern eine echte Auseinandersetzung. Haben Sie es mal versucht?
Nee, noch nicht, aber es müsste auch der Rahmen stimmen und es müsste auch, wie gesagt, keine Scheindebatte sein. Wenn es eine wirkliche Sachauseinandersetzung ist, dann mache ich das gerne. Ich warte eigentlich auch mal, dass jemand das moderieren würde, weil das wäre mal ein hochspannender Radiotalk. Mhm. Aber ich wehre mich im Moment dagegen, dass das rechte populistische Feld auch so komplett das Nachrichtenfeld mittlerweile besetzt. Man hat das Gefühl, es besteht überall nur noch aus Pegida, AfD, aus Rechtspopulismus, was gar nicht stimmt. Also wenn man erlebt, wie viele tausend Menschen hier, ich nehme jetzt mal die Anti-AfD-Demo mit 5-mal mehr Anti-AfD-demokratischen gesinnten Demonstranten gegen die AfD. Ich nehme auch mal den Aufschrei hier bei der Kippa, also wie viele Leute auch für ein klares Judentum hier auf die Straße gegangen sind. Das macht mir natürlich Mut und in diesem Kontext würde ich sehr, sehr gerne mal mit der AfD diskutieren.
Mhm. Und damit ist man im Dilemma, weil Sie sagen, einerseits bestimmt die AfD die Agenda, also wann wertet man sie auf, wann nimmt man sie ernst? Also wenn jetzt sagt, Nico Hofmann diskutiert mit der AfD, dann könnte man auch sagen, jetzt macht er auch noch Werbung für die, ohne dass sie
Nein,
das wollen.
Nein, warum soll ich Werbung machen? Ja, genau. Sigmar Gabriel hat den Dialog auch gesucht. Darum, ja. Warum denn? Also man muss aber mal respektieren, wir leben in der Demokratie und diese Partei ist millionenfach gewählt worden in den Bundestag. Sie sehen ja die augenblicklichen Werte. Das heißt ja aber trotzdem nicht, dass ich nicht mit meiner Gegenposition, es geht ganz fundamental um meine Gegenposition, weil es geht in der Tat um die Art und Weise, wie wir hier mit deutscher Identität spielen. Das ist ja ein permanentes Spiel über deutsche Identität. Und da fühle ich mich natürlich berufen, was dazu zu sagen, weil ich mich das offen gestanden seit über 20 Jahren damit auch beschäftige.
Nico Hofmann, unser Gast im HR1 Talk. Wie oft werden Sie wohl in diesem Jahr noch eine Uferpremiere vor der Glotze entgegenfiebern?
Ich könnte offenstanden jeden Abend was anschauen. Es kommt im Showbereich sehr, sehr viel. Es kommt eine neue Staffel Supertalent. Es kommt ein Kinofilm mit Habe Kerkeling von Caroline Link. Also ich könnte mich quasi jeden Tag mit Premieren der Ufer beschäftigen.
Auf welches Projekt in den kommenden Monaten freuen Sie sich besonders?
Also meine beiden großen Projekte ist ganz klar Siegfried und Roy. Also wir sind jetzt quasi in der Enddebatte über die Drehbücher, was auch nicht einfach ist. Da geht es natürlich auch jetzt um Darstellung eines großen, großen Lebens. Das ist auch eine sehr, sehr deutsche Geschichte, wenn man es genauer nimmt.
Wer wird die spielen? Weiß man das denn?
Na, ich habe was im Kopf, was ich jetzt den beiden vorstellen werde, aber das kann ich jetzt hier noch nicht sagen. Ich habe eine sehr klare, Fantasie, wer die beiden spielen soll.
Bekannte deutsche Schauspieler?
Ja, absolut. Und es ist auch nicht einfach, jemanden zu finden. Die müssen im Film ein gewisses Altersspektrum abdecken. Aber ich glaube, dass ich jetzt zwei gefunden habe. Ich bin mir da meins tun sehr sicher. Ich muss den Regisseur noch überreden. Okay. Und dann Michael Haneke. Wenn man ein großes serielles Projekt mit Michael Haneke, der für mich der größte europäische Filmschaffende ist, was ich jetzt gerade in Amerika finanziert habe. Jetzt geht es um die Finanzierung in Deutschland, die interessanterweise wesentlich schwieriger ist. Also das sind die großen Big Points, die jetzt im Moment zu bewegen sind.
Wir haben ausführlich darüber gesprochen, dass Sie so zeithistorische Ereignisse in Spielfilme umsetzen. Könnten Sie sich auch so eine Spielfilmhandlung rund um Pegida oder um die Flüchtlingsproblematik vorstellen?
Also erstens mal gibt es ja ganz viele Fernsehfilme, die jetzt zumindest mal die Flüchtlingsproblematik aufgenommen haben. Dann muss man sagen, der Tatort übernimmt sehr, sehr viel dieser Stoffe. Ne? Der Tatort ist ja nicht nur Krimi, er ist quasi, man kann sagen, ein Gefäß für gesellschaftliche Siedepunktthemen immer wieder gewesen, hat auch die größte Reichweite. Es ist eine interessante Erkenntnis. Die Leute schauen das einfach nicht an, wenn sie das eins zu eins wiedergeben. Ne? Also ich sag mal, ein Mittwochabendfilm in der ARD über einen begeisterten Pegida-Kämpfer in Leipzig guckt sich niemand an. Wenn sie über Pegida was machen wollen, sie müssen irgendeinen elementaren emotionalen psychologischen Zugriff auf die Figur finden, warum das erzählenswert ist. Also es gibt diesen blöden Satz, bigger than life. Es muss in der Tat bigger than life sein, dass Zuschauer wirklich Lust haben auf die Fiktionalisierung. Wenn die Fiktionalisierung eine Abbildung ist der Tagesthemen, schaut es niemand an.
Und wie oft sind Sie mit diesen ganzen analytischen Bewertungen schon auf die Nase gefallen, dass die Marktforschung gesagt hat, so und so muss es sein und am Schluss funktioniert es dann nicht? Ist nicht Ihr Bauchgefühl letztlich wichtiger als irgendwelche Zahlen?
Also mein Bauchgefühl ist offensichtlich das Allerentscheidendste. Also das ist ein unheimliches Übel, übrigens vor allen Dingen auch bei den privaten Sendern im Moment immer wieder, sich nur auf Marktforschung zu verlassen. Wir haben in der UFA ein tolles Beispiel gehabt vor über einem Jahr mit einer täglichen Serie bei Sat.1, die in der Marktforschung gepunktet hat ohne Ende. Ich fand sie schrecklich, ich fand sie im Frauenbild schrecklich, ich fand sie also wie eine Chibo-Wolldeckenwerbung weichgespült. Ich meine das ehrlich so, weil ich war der einzige Geschäftsführer damals, der das auch kritisch angemerkt hat. Es hat niemand angeschaut, es hat auch keine Frau dieser sogenannten Sat.1-Stammseherin fand das gut. Ne? Und oftmals ist Marktforschung dann ein wirklich völlig falsches Schutzmittel, um zu sagen, niemand ist dann schuld, wenn es scheitert. Aber die Marktforschung ist ganz, ganz oft auch ganz klar schuld, dass es scheitert. Deshalb verlasse ich mich immer auf mein Bauchgefühl.
Ich habe manchmal das Gefühl, wer selbst keine Ideen hat, der fragt die Marktforschung.
Die Marktforschung gibt ja immer wieder nur das gleiche Stimmungsbild wieder, wo man sagt, ja, die Stammseher wollen das. Das ist wie wenn man bei Rittersport sagt, die Rittersport-Konsumenten wollen seit 25 Jahren nur Rittersport Vollmilchnuss. Ja, dann hätte Rittersport keine anderen 34 Sorten in den Markt gebracht. Die Wahrheit ist, dass die 34 Sorten mittlerweile besser verkaufen als die Vollmilchnuss. Und es ist ein Selbstbezugssystem mittlerweile geworden, was Innovation auf vielen Ebenen dann manchmal auch komplett verhindert. Da bin ich überhaupt kein Freund davon.
Nico Hofmann, herzlichen Dank. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Ja, um Gottes Willen, da bin ich ganz schlecht.
Vielleicht haben Sie ein Lebensmotto oder...
Ja, es fällt mir, das der beste Satz war von Macron. Ehrgeiz kennt kein Mittelmaß. Und da hat er natürlich recht. Er hat ja ein wunderbares Spiegelinterview gegeben, ist aus dem Spiegelinterview. Und er wird dann dauernd gefragt nach Sonnengott und nach seiner Dynamik und ob er die Franzosen mit auf die Reise nimmt. Und dann sagt er, was soll ich Ihnen antworten? Ehrgeiz kennt kein Mittelmaß. Und dann geht der Text auch noch weiter, weil er erklärt dann, wie viele Leute in Frankreich im Mittelmaß die letzten Jahre Politik gemacht haben, ohne Ehrgeiz. Und das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Also Ehrgeiz kennt kein Mittelmaß, finde ich einen sehr schönen Satz.
Nico Hofmann, herzlichen Dank für den Besuch bei HR1. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audio App. Mein Name ist Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
Tausend Dank.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.